Willkommen zu einem weiteren Podcast auf der Metallwoche, liebe Hörer. Wir nähern uns mit Riesenschritten dem Jahreswechsel und die letzten Wochen vor Weihnachten, die Adventszeit, wird gerne auch als die besinnlichste Zeit des Jahres angeführt. Ruhe und Besinnlichkeit? Naja, schaut man auf die Aktienmärkte, denkt man vielleicht eher an eine wilde Achterbahnfahrt, wo mit jeder Aufwärtsbewegung nur noch mehr Schwung für die nächste Schussfahrt in die Tiefe genommen wird. Ist denn jetzt endlich die Zeit für Gold gekommen oder droht uns vielleicht sogar noch eine Liquidierungswelle, wie wir sie in 2008 gesehen haben? Um Himmels Willen. Sprechen wir über die Märkte mit Markus Blaschok von Blaschok Research und dem Chefanalysten von goldsilbershop.de. Servus Markus.
Hallo Michael.
Markus, bedingt durch den Tod von Ex-US-Präsident Bush Senior wurde der Terminmarktbericht der CFTC erst am Montagabend veröffentlicht. Da all unsere Abonnenten immer sehnlichst auf die Analyse zum Terminmarkt warten, machst du das am besten mal für mich. Du schaust da rein, du analysierst ja nicht nur die Daten, sondern du achtest auch immer darauf, gerade bei Gold und Silber gab es da vielleicht so ein bisschen Manipulation. Was hat sich denn bei den Daten getan?
Die Terminmarktdaten für Gold, die zeigten sich neutral, da hat sich wirklich nicht viel verändert. Eine Manipulation sahen wir in der letzten Woche nicht. Der Preis stieg um 29 Dollar und die Spekulanten gingen dafür 42.000 Kontrakte netto long. Also alles hier im grünen Bereich, keine Schwäche in diesem Marktpass. Gold hat damit weiter Potenzial nach oben. Die Kotdaten sind noch weit nicht ausgereizt. Hier kann es noch weiter laufen. Das heißt, nachdem die 12.40 rausgenommen wurden im Gold, sind die 12.80 anvisiert und die dürften auch erreicht werden. Wir halten unsere Long-Position bis in diesen Bereich. Im Silber sehen wir auch eine neutrale Entwicklung zur Vorwoche. Doch hier gab es einen Abbau der Manipulation, was den Preis gestützt hat. Insgesamt sehen wir über alles im Silbermarkt immer noch relative Schwäche. Hier gibt es ein physisches Überangebot am Markt und dementsprechend dürfte sich auch in den nächsten Monaten Silber noch relativ schwach zeigen, auch wenn die Terminmarktdaten im Moment noch relativ gut sind im Kaufbereich. Bedeutet aber nicht viel. 2 Dollar nach oben sind auf jeden Fall drin, wenn Gold bis 1280, 1300 steigen kann. Wobei, wenn diese Marke erreicht wird, dann wäre ich auch beim Silber vorsichtig. Dann werden wir wahrscheinlich alle Long-Positionen glattstellen. Was ich mir noch angesehen habe, ist Platin. Das zeigt sich ja in den letzten Wochen und Monaten schon unglaublich schwach. Hier war es nichts anderes zu erwarten, als dass es wieder nach unten geht. Ich habe es vor ein paar Wochen auch geschrieben, dass die Luft raus ist, dass wir alle Gewinne mitnehmen und dass der Preis fallen dürfte. Auch hier, wir sahen ja diese Fundamentaldaten, die letztens rausgekommen sind, auf Sicht der nächsten 2 Jahre, diese Prognosen, das Überangebot dürfte Bestand haben. Passt zusammen, wenn eine Rezession auftritt und die Automobilnachfrage abnimmt, dann wird auch hier das Überangebot zunehmen und der Preis letztlich weiter fallen. Ich denke, Platin dürfte noch weiter schwach bleiben, könnte mit dem nächsten Preisrückgang beim Gold auch nochmal deutlich tiefer fallen als das aktuelle Niveau. Aber im Bereich von 400-500 Dollar je Feinunze wird Platin schon wirklich interessant langfristig.
Ja, das denke ich mit Sicherheit. Aber wir kommen auf dieses Metall vielleicht später noch mal ein bisschen näher zu sprechen. Die Frage, die sich natürlich jetzt auftut und wahrscheinlich der ein oder andere beim Zuhören hat schon gedacht, na, also so richtig bullisch ist der Blaschok da aber nicht, was Gold und Silber anbelangt, sondern er ist eher mal vorsichtig, wenn wir an den Bereich von, sagen wir mal, 1300 Dollar ranlaufen sollten. Du sagtest auch, wir werden in diesem Bereich unsere Long-Positionen sehr wahrscheinlich zumachen. Erwartest du also immer noch nicht, dass hier endgültig, in Anführungsstrichen, du weißt, wie ich das meine, der Boden drin ist bei den Metallen?
Im Moment erwarte ich es nicht. Wir sahen ja diese enorm lange Seitwärtsbewegung nach dem Ausbruch aus dem Abwärtstrend seit Mitte August. Das haben wir so in dieser Art noch nicht erlebt. Das war das langweiligste in 5-6 Jahren Edelmetall-Trading, das ich erlebe. Das gesamte Jahr 2018 war unglaublich langweilig, gab uns nur wenig gute Trading-Chancen, die wir zwar sehr gut genutzt haben. Unsere 3 Trades im letzten Jahr, die waren alle richtig, die Prognosen. Dennoch gab es wenig zu tun. Es war mehr eine Streckfolter, auch für meine Abonnenten. Man konnte nicht wirklich viel machen. Nach dem Ausbruch im August waren wir bullish. Ein Widerstand wurde genommen nach dem nächsten. Erst die 1200, dann die 1240 jetzt. Und jetzt wird es hochgehen, vielleicht 1280 bis 1320 in dem Bereich. Mal sehen, wie weit es läuft. Aber danach könnte die Luft draußen sein. Ich meine, das mit der Fed, dass der Powell jetzt massiv zurückgerudert ist, das ist schon mal bullish. Vielleicht sehen wir ja gar keine 4 Zinsanhebungen im nächsten Jahr, vielleicht sondern nur noch eine oder zwei. Das wäre natürlich ein Vorteil. Auf der anderen Seite könnte ich mir auch vorstellen, dass dieses Ruder am Markt nochmal rumreißen, am Aktienmarkt und dergleichen, und sich das Ganze verlängert. Denn Trump hat ja dann seinen Einfluss auf die Notenbank geltend gemacht und das bekommen, was er wollte. Das kann das Ganze nochmal prolongieren, vielleicht bis in die zweite Amtszeit rein, bevor dann die Märkte richtig unter Druck kommen und dann auch Gold dementsprechend davon massiv profitieren kann.
Du hast das gerade schon angesprochen, da muss man natürlich jetzt ein bisschen dranbleiben. Wie sieht das mit dem Aktienmarkt aus? Ich habe im Moment eher den Eindruck, dass so das Plankton immer noch meint, sie könnten hier die Dips kaufen. Wir haben gestern sehr starken Abwärtstag gehabt. Gestern heißt am Montag dieser Woche. Wir führen das Interview jetzt am Dienstagvormittag. Aber als wir hier nach unten gekommen sind, merktest du, da kam schon wieder sofort Druck drauf. Es gibt heftige Gegenbewegungen. Die haben wir vielleicht auch mit dem gestrigen Handelsschluss dann in New York gesehen, aber ich habe den Eindruck, da könnte auf der Oberseite am Aktienmarkt doch ein bisschen mehr kaputt gegangen sein. Amerika war immer etwas stärker, DAX hier im Vorlauf, aber auch wenn ich mir so einen S&P anschaue, na, sind wir da nicht wirklich an der oberen Trendwende im Moment dran? Großes Fragezeichen.
Also das Ganze ist abhängig von der Geldpolitik. Würde die Fed jetzt ihren restriktiven Kurs fortsetzen und weiter die Marktliquidität entziehen, wäre ein Einbruch am Aktienmarkt nur eine Frage der Zeit. Wenn sie das jetzt aber nicht mehr macht und gleichzeitig wir in Europa aufgrund der Probleme, die wir haben und dieser neuen Probleme, wie beispielsweise der Geldwesten, die von heute auf morgen aufgetaucht sind, wenn hier die EZB plötzlich lockerer bleibt, dann können sich die Märkte auf hohem Niveau halten. Du weißt, ich glaube an ein stagflationäres Szenario, dass die Liquidität im Markt bleibt, gar nicht so stark abgezogen wird und früher oder später hier neue QE-Programme kommen, die Märkte letztlich nach oben schwemmen werden. Alle Märkte. Und natürlich auch den Goldpreis, aber auch die Aktienmärkte werden oben bleiben. Wir werden wahrscheinlich ein Szenario haben, wie damals, als der Dow Jones anderthalb Jahrzehnte auf 1000 Punkte notierte. Und deswegen bin ich jetzt nicht so derjenige, der glaubt, dass die Aktienmärkte entsprechend einbrechen müssen, wie zum Beispiel im Jahr 2000 bis 2003 oder 2007 bis 2009, dass die so stark runterkommen müssen. Nein, sie können unter hoher Volatilität auch seitwärts laufen. Ob es das schon war, das weiß ich nicht. Bis jetzt ist dieser Rückgang in der letzten Woche noch im Rahmen, die Unterstützung im Bereich bei 2630 Punkten im S&P hat gehalten und dementsprechend ist hier noch nichts kaputt. Wenn es da drunter fällt, wir sahen da gestern, glaube ich, einen Sell-Off unter dieser Marke, das Ganze wurde wieder zurückgekauft, das ist bullish. Wenn es hält, dann kann es schon weiter nach oben gehen. Wir sahen das ja auch damals bevor Trump Präsident wurde, ging der Aktienmarkt ein Jahr lang seitwärts, dann kam der Ausbruch und dann kam der neue Move nach oben. Also ich bin da noch nicht so pessimistisch. Übergeordnet glaube ich aber, dass die Aktienmärkte massiv fallen werden, zu 90-95% im Vergleich zu Gold. Das heißt, man muss nominal und real unterscheiden. Real werden die Märkte massiv unter Druck kommen im Vergleich zu Gold. Nominal auf Sicht der nächsten 5 bis 10 Jahre bin ich mir nicht so sicher, ob das Ganze nicht eine lange Seitwärtsbewegung unter hoher Volatilität in einem stagflationären Umfeld werden wird. Und deswegen ist das abhängig von der Politik, was die Fed jetzt macht, was Trump macht, wie das Ganze ausgehen wird. Aber über alles, denke ich, ist an den Aktienmärkten real nicht mehr viel zu holen.
Das ist ja interessant, was du jetzt da aus deiner Sichtweise schilderst, weil wir haben natürlich da draußen einige Analysten am Markt, die auch gerne veröffentlicht werden, ähnlich wie du deine Berichte auch bei uns oder auf Goldseiten einstellst, auch Analysten aus dem Ausland, die mit der Sicht auf den Aktienmarkt davor warnen, dass wir einen heftigen Sell-off nochmal erleben könnten, auch im Goldpreis Richtung 890, 900 Dollar nach unten, was dann Silber beispielsweise auch unter die 10 Dollar drücken würde und alles mit dem Szenario dieser Zinserhöhung A in Staaten, Aktienmarktcrash, Schwäche der Wirtschaft und dann wird letztendlich was kommen? Das super QE der Notenbanken. Das ist also dieser Tenor da draußen. Wenn ich dir jetzt aber zuhöre, wäre das fast unwahrscheinlich, weil diese logische Kette daraus würde sich hier nicht ergeben. Was ich daraus höre ist, und das klingt jetzt ganz, ganz schlimm, es könnte eher noch weiter eine langweilige Seitwärtsphase geben, so wie wir es im Moment auch haben.
Ist genauso möglich wie das andere Szenario. Es könnte durchaus sein, dass sich hier ein stagflationäres Umfeld rausbildet, dass man es gar nicht zulässt mehr, dass die Märkte crashen, ähnlich wie im Jahr 2008, dass man vorzeitig schon reingreift, dass Draghi hier ein Zerbrechen der Eurozone verhindern möchte, ein Scheitern einzelner Staaten, sei es jetzt Frankreich oder Italien, dass er steht Gewehr bei Fuß, er weigert sich, die Zinsen anzuheben in den USA. Sehen wir ja, dass Paul jetzt plötzlich einen Schritt zurücktritt. Und das hat mich doch sehr überrascht, dass ja Trump scheinbar Einfluss geltend machen konnte. Womöglich hat das auch andere Hintergründe mit der Clinton Foundation und so weiter. Das kam alles am selben Tag damals raus, vorletzte Woche Mittwoch. Und dementsprechend, ja, man weiß es nie, aber es ist genauso möglich, dass die das Ganze sozialistisch oder planwirtschaftlich die Märkte weiter so oben halten, dass das Ganze ein Siegtum über die Zeitachse wird, über viele Jahre hinweg, und die Märkte gar nicht mehr so crashen in diesem Umfeld. Ja, das ist durchaus möglich, das muss man berücksichtigen. Dementsprechend muss man vorsichtig sein auf der Short-Seite. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, dass real, dass man verlieren wird in diesem Markt, im Aktienmarkt, und man doch besser auf unterbewertete Assetklassen wie beispielsweise dann aber auch Minen oder physische Edelmetalle setzen sollte.
Bevor wir da zum Minensektor rüberkommen, nochmal eine glasklare Frage Richtung Metalle. Wir haben eben angesprochen, dass du beim Platinmarkt so ein bisschen skeptisch bist. Palladium hat sein Eigenleben geführt. Wir sind dort in einem Defizit und das schon seit Jahren da drin, während wir im Überschuss bei Silber drin sind. Also bleiben wir doch mal beim Silbermarkt. Mal ungeachtet irgendwelcher Horrorszenarien, was ist das, dieses Preisniveau, auf dem wir da im Moment sind? Ist das für dich in den Augen eine langfristige Bodenbildung, die das Ding hier durchzieht und uns gelangweilt hat über Jahre? Oder siehst du da im Moment von der Chance-Risikoseite noch mehr Risiko im Silber? Wie ist deine Meinung dazu?
Langfristig im Vergleich zur Geldmengenausweitung in den USA ist Silber günstig. Definitiv, das ist ganz klar. Kurzfristig aus Sicht des Tradings bin ich noch vorsichtig. Sollte es noch einen Down-Move beim Gold geben, nachdem dies nächste Zwischenziel erreicht wurde, dann dürfte Silber unter dem aktuellen Überangebot noch einmal deutlich fallen und auch die 14 Dollar unterschreiten. Und aus Sicht des Tradings bin ich da vorsichtig. Also im Moment halte ich durchaus Notierungen um die 17,20 durchaus für möglich im Silber, 17 Dollar, dass die angelaufen werden könnten, wenn denn mal die 15 Dollar geknackt werden in diesem Bereich. Diese Handelsspanne ist jetzt schon seit vielen Monaten intakt, von nur einem Dollar, was enorm niedrige Volatilität ist. Sowas sahen wir in der Vergangenheit nie. Da gab es starke Aufschwünge und dann starke Abschwünge. Bullen und Bären haben sich die Hand gegeben, einmal nichts in irrationalen Überschwang auf der Long-Seite, dann auf der Short-Seite, und wir haben das immer super getradet. Das hat alles toll funktioniert. Und jetzt ist es langweilig geworden. Es ist richtig langweilig geworden, aber die Volatilität wird wieder zunehmen und dann sind wir da auch voll dabei. Und kurzfristig muss ich einfach sagen, das, was in der Politik im Moment läuft, ist etwas undurchsichtig. Und sollten die noch einmal auf den Goldpreis draufhauen, dann könnte es auch noch einen massiven Sell-off beim Silber geben, bei dem ich auf der Long-Seite nicht dabei sein möchte. Ich habe zwar viel physisches Silber, aber im Trading bin ich jetzt noch nicht so weit, dass ich sage, okay, das Ding geht nur noch nach oben weg. Seid vorsichtig weiterhin.
Dann müssen wir das aber jetzt mal rüberheben, vielleicht so ein bisschen, weil es wird ja gerne vernachlässigt, wir tun das nicht, du auch nicht, indem wir es einfach wirklich auch mal für die Anleger hier auf Euro-Basis betrachten, nicht nur Silber, vielleicht auch den Goldpreis. Du hast ja eine sehr dezidierte Meinung auch zum Euro, das heißt Wechselkursverhältnis, jetzt bleiben wir mal beim Euro zum US-Dollar, US-Dollar-Index, wo viele davon ausgegangen sind, dass wir nochmal eine starke Ausbruchsbewegung im US-Dollar-Index nach oben sehen. Auch das ist vielleicht im Moment, Stichwort FED, ein bisschen fraglicher geworden, auch wenn die Chartsituation noch da ist. Aber wenn ich mir so Gold auf Euro-Basis anschaue, da muss ich sagen, wir knacken schon wieder und knabbern an der 1100er-Marke, ein wichtiger Widerstand. Aber das sieht, sage ich mal, auf der Basis nicht unbedingt verkehrt aus, oder?
Also wenn du von dem schwächeren Dollar ausgehst und von dem stärkeren Euro wieder, dann hätte Gold in Euro natürlich ein Problem und würde nicht so gut performen. Aber die 1100, die sind jetzt kurz davor zu fallen und ein Anstieg bis 1130 ist jetzt durchaus möglich. Über alles glaube ich weiterhin, dass die Eurozone massive strukturelle Probleme hat. Wir kennen es alle. Nicht umsonst sind die Zinsen jetzt immer noch so niedrig. Wenn es irgendwie möglich wäre für Draghi, weil das Wirtschaftsumfeld so gut wäre und weil die Eurozone so blühen würde, dann würde die Zinsen auch anheben. Er kann es nicht, denn er muss dafür sorgen, dass das ganze gemeinwirtschaftliche Konstrukt nicht zusammenfällt und zerreißt. Die Eurozone hat so viele Probleme, deswegen glaube ich nicht, bloß weil jetzt die FED die Zinsanhebungen reduzieren wird, dass jetzt gleich der Euro durch die Decke geht und der Dollar fällt. Das glaube ich jetzt nicht. Solange kein neues QE-Programm in den USA kommt, bleibt der Bias auf einen bullischen oder auf einen steigenden Dollar. Und erst wenn sich strukturell etwas verändert, wird der Euro einen Vorteil bekommen, aber das sehe ich jetzt noch nicht. Dementsprechend glaube ich auch, aufgrund der Probleme ist es besonders wichtig, dass jemand physisch in Gold investiert ist, gerade in Eurozone. Es gibt so viel Gefahren, alles kann so schnell gehen, dass das ganze Währungssystem hier vielleicht zusammenbricht oder massiv abgewertet werden muss, damit man es rettet. Dementsprechend muss man hier in Gold sein. Ja, der Aufwärtstrend langfristig ist zwar immer noch gebrochen für Gold in Euro, aber ja, nach unten sehe ich nicht mehr viel Risiken langfristig gesehen auf Gold in Euro. Ich bin eher da skeptisch, dass es nochmal einen Abverkauf bei Gold in Dollar geben wird, wenn es vielleicht Euro-US-Dollar Richtung Parität laufen könnte. Das ist eher für so ein Szenario für mich auf Sicht der nächsten halben Jahres, aber viel Luft nach unten ist nicht mehr drin. Wir sehen ja fundamentale Schwäche beim Platin und beim Silber, ist ganz klar, Industriemetalle mit einem Überangebot, aber im Gold sehen wir ein ausgeglichenes Angebot-Nachfrage-Verhältnis am physischen Markt. Und von daher muss nur etwas Fantasie in diesen Markt reinkommen und dann können die Spekulanten diesen Markt auch nach oben treiben.
Ja, du hast das ja gerade Richtung Probleme Eurozone auch nochmal angesprochen. Gestern Handelsblatt in einem großen Artikel, Italiens Banken vor 239 Milliarden Euro Finanzierungsproblem. Und da sagt man natürlich, man braucht weiterhin die Stütze und die Unterstützung der EZB. Sind ja alles Sachen, die hier noch mitschwingen. Und wenn man dann die Berichte hört, es erinnerte mich so ein bisschen an die Aussage, niemand hat die Absicht, als ich gestern hörte, der italienische Innenminister Salvini, wir wollen den Euro behalten und von innen heraus verändern. Es gäbe keine Pläne für einen Ausstieg aus der Eurozone. Ja, gut, das bleibt dann abzuwarten, aber das macht ja genau das deutlich, was du gerade gesagt hast. Man muss dementsprechend Gold haben, weil darauf zu spekulieren, dass das alles so wunderbar hält, wie man uns das erzählt wird, fraglich. Jetzt haben wir Gold in Euro besprochen. Wie sieht es denn für die Silberfans aus auf Euro-Basis?
Hier gilt genau das Gleiche. Silber in Euro sollte man auf jeden Fall haben. Langfristig ist enorm viel Potenzial vorhanden. Gold-Silber-Ratio von, ich glaube, 86. Hier ist so viel Potenzial, so viel Musik drin langfristig. Da muss man investiert sein in diesen Markt als strategisch langfristig orientierter Investor. Und wenn es wirklich Probleme gibt und mal Gold durch die Decke geht, weil die Nachfrage kommt, dann kommt auch die Nachfrage ins Silber rein. Und wir wissen alle, da gibt es nicht sehr viel überirdisches Angebot und dann geht das Ganze sehr schnell durch die Decke. Das ist der Trade, das ja vielleicht der nächsten 10 Jahre, und da muss man auch mit drin sein. Für Gold in Euro ist das meiner Meinung nach aufgrund meines negativen Bias für den Euro ein besserer Trade kurz- bis mittelfristig als auf Silber in US-Dollar. Silber US-Dollar ist noch gefährdet, nochmal neue Tiefs zu machen, aber Silber in Euro sieht schon besser aus.
Jetzt haben wir schon zu Anfang kurz über Platin gesprochen. Lassen wir auch über Palladium noch mal ganz kurz reden. Ich habe zuletzt gelesen von Robert Schröder, also bei Palladium muss nun wirklich niemand mehr dabei sein. Machen wir mal ein großes Fragezeichen dahinter, weil die wenigsten waren wahrscheinlich sowieso im Palladium dabei. Wie betrachtest du denn den Markt? Ich meine, da tut sich fundamental viel, aber hat sich dort vom Terminmarkt die Situation gedreht? Hat man immer noch relative Stärke? Das ist ja etwas, auf das du immer geachtet hast. Wie sieht es am Palladiummarkt aus?
Sehr gute Frage, Micha. Im Palladiummarkt hat sich tatsächlich was verändert. Die relative Stärke ist seit ungefähr 6-7 Wochen verschwunden. Wir sehen einen neutralen, ausgeglichenen physischen Markt. Angebot und Nachfrage scheinen im Gleichgewicht zu stehen und die Spekulanten treiben im Moment diesen Markt. Ich glaube, die ersten Anzeichen der Rezession schlagen auf den Palladiummarkt ein. In der Automobilzulieferindustrie soll es Auftragsrückgänge von bereits 20% geben. Hier könnte sich eine Rezession bereits zeigen. Und dies würde auch dieses plötzlich ausgeglichene Verhältnis erklären, das wir hier sehen. Also die Stärke ist weg. Das ist ein erstes Warnzeichen, auf jeden Fall. Insgesamt sind die Kotdaten für Palladium neutral bis bärisch bereits. Aber dieser ausgeglichene Markt plötzlich, der lässt mich vorsichtig sein. Und wenn die Rezession losbricht oder wenn sie denn kommen sollte, auch wenn man sie vielleicht kaschiert nominal mit gefälschten Statistiken, sie wird trotzdem da sein. Die Nachfrage nach Kfz wird dann abnehmen. Und dann kann auch Palladium schnell unter Druck kommen.
Wir haben gestern einen Bericht eingestellt von Heraeus, die das auch immer sehr stark verfolgen. Die sprechen selbstverständlich auch, was du auch schon getan hast, über die Leasingraten für Palladium, die eine zunehmende Verknappung gezeigt haben. Aber man sagt, dass seit Jahren andauernder Marktdefizit hat die vorhandenen Vorräte schwinden lassen. Diese sind derzeit um ein Drittel niedriger als im Jahr 2000. Dies könnte den Preis nachhaltig auf hohem Niveau belassen. Kurzfristig könnte der Palladium weiter Palladiumpreis weiter ansteigen, somit auch den Aufschlag gegenüber Platin noch ausweiten. Mittelfristig allerdings werden hohe Preise zu einem Nachfragerückgang und somit wieder zu niedrigen Preisen führen. Okay, also ich meine, das Letzte, das ist so ein bisschen Binsenweisheit, was Sie da geschrieben haben. So nach dem Motto, mir fällt nichts Besseres ein, deswegen muss ich es hier nicht kommentieren. Aber wir haben ja ein paar Mal hingeguckt und darüber gesprochen und auch vielleicht mal eine Empfehlung ausgesprochen, ich zumindest, ich glaube du auch.
Bei 450,
ja. Mit dem Blick auf Palladium, auf Platin, auf die Ratios, auch zu Gold, hat man immer gesagt, Mensch, es geht doch nochmal, das hat so ausgeweitet, da muss man sich eigentlich fast engagieren, aber auch immer mit der Warnung, wenn etwas extrem ist, bedeutet es ja nicht, dass es nicht erst noch extremer werden kann.
Exakt, ja, und es könnte es in diesem Fall noch, Platin könnte aufgrund seiner fundamentalen Schwäche und im Überangebot noch einmal tiefer fallen und dann, ja, vielleicht bekommt man wirklich Kaufkurse unter $500 und das wird dann schon wirklich langfristig sehr interessant.
Ja, das hatten wir aber, Markus, wenn wir das mal drüber holen, wer hatte denn Palladium auf dem Schirm im Jahr 2008, 2009? Ich erinnere daran, da gab es die Unze so um die 110, 120 Euro, Fragezeichen, um den Dreh wird es gelegen haben. Da hat sich ja auch kein Mensch für interessiert und urplötzlich merkt man dann, Menschenskinder, nochmal, guck mal einer an, was da im Palladium los ist. Aber wann haben es die meisten wirklich mitbekommen? Ja, da haben wir die $1,000-Marke angekratzt. Also, immer diese Sachen, die man auf dem Schirm haben sollte. Menschenskinder, was für eine Steilvorlage, um mal kurz auf die Minen zu gucken. Minensektor ist ja etwas, was igidigit für die meisten mittlerweile ist. Ekelmarkt, würde Frank jetzt wahrscheinlich sagen. Wie siehst du es denn mit einem Blick auf den Minensektor? Gibt es da irgendwo was, wo du sagst, da ist mal ein bisschen Licht am Horizont oder kommt uns schon wieder ein D-Zug entgegen?
Die Signale bei den Minen waren und sind sehr exakt zu timen mit den Signalen im Gold- und Silbermarkt. Die treffen, ja, sind zu 95% identisch. Manchmal dauert es bei den Minen ein, zwei Wochen länger, bis der Markt dann dreht. Aber wir sind über 145 seit Mitte August, haben eine kleine Long-Position. Seit dem Kaufsignal im Gold eben. Wir erwarten aber nicht viel. Der Anstieg beim Gold scheint uns sehr begrenzt zu sein, bis in den Bereich von 1280 bis 1320. Um es nochmal zu wiederholen. Und wenn das erreicht wird, dann ist auch der Anstieg bei den Minen vorüber. Das könnte die Minen schon auf 185 Punkte im HOI bringen. Vielleicht sogar noch einen Tick drüber, aber wenn es dann so ist und das Verkaufssignal beim Gold kommt, dann muss man da auch wieder raus. Übergeordnet sollte der Goldpreis noch einmal tiefer tauchen als das letzte Tief von August, dann können die Minen auch nochmal deutlich fallen und sind auch 100 Punkte im HOI denkbar. Das ganze geopolitische Umfeld ändert sich schnell. Wir wissen es nicht. Wir hangeln uns von einem Signal zum nächsten Signal und langfristig sind wir noch etwas skeptisch, aber wenn die Signale da sind, dann gehen wir die Position ein und das langfristige Bild, ja, haben wir zwar im Hinterkopf, aber ist nicht ganz so wichtig für uns.
Wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, nimm den Minensektor mit rein und wir können wahrscheinlich noch einen Schwenk rüber machen und würden vielleicht mal einen Blick auf den Kupfermarkt werfen oder vielleicht auch noch mal einen Blick auf den Rohölmarkt werfen. Wenn ich das höre, was du sagst, dann ist im Moment zumindest für dich ja die Luft nach oben zumindest vorprogrammiert etwas begrenzt. Jetzt kommt natürlich der ein oder andere und sagt, das kenne ich doch hier auch schon alles schon seit Jahren. Wann kriegen wir denn mal wieder wirklich einen Dreh in den Markt und was ist dafür notwendig? Du gehst Richtung Stagflation, Stagnation. Was brauchen wir denn, dass wir wirklich mal eine Dreh- und eine Trendwende kriegen können?
Neues QE-Programm, ganz einfach. Ohne das läuft es nicht. Ansonsten gibt es Deflation und der Goldpreis kommt runter oder bleibt gleich. Also die Notenbanken müssen Geld drucken oder sie müssen anzeigen, dass sie Geld drucken werden. Und das ist das, was der Goldpreis braucht.
Ja, jetzt wären wir ja schon fast durch für heute, Markus. Aber ja,
nicht mehr viel zu sagen.
An einer Sache kommen wir beide nicht vorbei. Schlachtfest bei den Kryptos. Ja, was ist denn da los? Was hast du denn da gesichtet?
Ich glaube, der Markt realisiert langsam, dass das Ganze eine Luftnummer ist und dass hinter diesen Kryptowährungen nicht viel, ja, wirklicher Wert da ist oder diese ganze, dass es sich nur um eine spekulative Blase handelte. Ich habe monatelang gesagt, dass die $6,000-Marke beim Bitcoin brechen wird, nach unten. und es dann zum Abverkauf auf $3,000 kommen wird. Ja, im Tief fiel der Bitcoin jetzt auf $3,260 von 6.000. Hier war ein sicherer Profit zu machen. Das war lange angekündigt. Auch wie ich bin ja seit diesem Hoch bei $20,000, nach dem ersten Rücksetzer dort, wusste ich, das war's. Die Blase platzt jetzt. Und seitdem habe ich gesagt, alles verkaufen, Shortseite setzen, Bitcoin geht runter auf $1,000. Ich bin ja kein Permabulle für die Kryptowährung gewesen. Ich habe das schon ausgenutzt und auch meine Abonnenten. Wir hatten bei Mitte 2015 bei $250 ein Kaufsignal gegeben. Ich sah dieses spekulative Potenzial in diesem Markt, aber ich war mir bewusst, dass das Ganze ein Haufen Betrug ist. Und ich glaube, das wird jetzt langsam wahrgenommen am Markt. Man hört mehrere Stimmen, die das ja ganz klar wahrnehmen. Meiner kürzen das Schürfen von Bitcoin, das keinen Sinn mehr macht unterhalb von $6,000. Es ist aber nicht so wie bei Gold, dass jetzt dann plötzlich der Preis für Bitcoin eine physische oder fundamentale Unterseite hätte in den Produktionskosten. Nee, es ist eher ein Signal dafür, dass das komplette Netzwerk zusammenbrechen könnte, wenn keiner das mehr meint. Wie auch immer, es gibt einfach keine praktische Anwendung für den Bitcoin. Und das ist immer noch der Punkt, den ich seit Jahren ankreide. Es setzt sich nicht durch. Zu teuer, zu langsam, nicht skalierbar, massive Probleme mit der Sicherheit. Alles nachverfolgbar. Bitcoin macht im großen Rahmen keinen Sinn. Und besonders die Transaktionskosten sind das große Problem. Das ist auch der Grund, warum nicht mal die paar Cafés in Berlin, die das vor Jahren eingeführt haben, noch nennenswerte Umsätze damit haben. Warum alle großen Online-Händler, die einmal, wie Steam beispielsweise, die einmal Bitcoin akzeptiert hatten, das alles beendet haben und alle anderen Pläne auch eingemottet wurden, weil es einfach nicht praktikabel ist. Und Kryptowährungen oder einige werden weiterhin ihre Berechtigung haben, aber nur im Markt für Geldwäsche, illegale Geschäfte und die Umgehung von Kapitalverkehrskontrollen. In diesem Bereich wird es weiterhin genutzt werden und eine Marktnische besetzen, sicherlich, aber nicht zu diesen Niveaus. Das hier, ja, in der Tulpomanie, das Ganze hier wird als die Bitcoin- oder Kryptomanie in die Geschichte eingehen, denke ich. Da werden wir in einigen Jahren noch drüber nachdenken. Aber ich glaube, der Bitcoin oder die Blockchain an sich ist gescheitert. Das müssen andere Technologien kommen. Ja, sicherlich sind hier Möglichkeiten vorhanden, diese Technologien anzuwenden. Aber Bitcoin als Zahlungsmittel oder Zahlungssystem, glaube ich nicht, dass es diesen Wert hat und verdient. Es ist einfach kein Markt, der wächst, sondern ein Markt, der zusammengebrochen ist. Und meiner Meinung nach wird der Bitcoin gegen Null fallen und die anderen Kryptowährungen auch mit. Die meisten Kryptowährungen, die Altcoins, sind ja im Bereich von 93-97% gefallen seit dem Hoch. Ja. Diese Verluste sind enorm. Der Bitcoin ist, glaube ich, um 75% gefallen seit seinem Hoch. Und das sind massive Abschläge. Also wer den falschen Altcoin drin war, da ist alles weg. 97% Verlust. Und ich glaube, die werden sich auch nicht mehr groß erholen. Da ist so viel Betrug in diesem Markt drin. Ich glaube, 99% oder mehr dieser Unternehmungen, sie waren nur als Betrug ausgelegt. Und ich bin da sehr pessimistisch.
Das hörst du ja von vielen, aber auch derjenigen, die bis heute immer noch Anhänger sind, die sagen, ja, da wird also 97% wird wahrscheinlich platt gehen und das ganz viel Betrug drin. Ich muss ja eben ein bisschen schmunzeln, wenn Libertärer wirklich die Worte der Staatsmacht in den Mund nimmt und uns erzählt, was ja durchaus richtig ist, wozu denn dieser Bitcoin etc. pp. Denn taugt, und zwar mit Geldwäsche etc. Aber man könnte ja irgendwo wieder auf den Gedanken kommen, wir sind in der Story drin, des Kaisers neue Kleider, und man hat jetzt entdeckt, das Ding ist nackt. Warum sind so viele Firmen immer noch dabei, Markus, und Firmen, die ich durchaus auch ernst nehme, die versuchen auf professionelle Art und Weise immer noch in diese Märkte, teilweise mit einer Etablierung von Fonds einzusteigen?
Meiner Meinung nach haben die das Konzept nicht verstanden, der was dahinter steckt. Man muss versuchen, etwas im Internet zu zahlen. Zahlst mit PayPal, per Kreditkarte oder meinetwegen anonym per PaySafeCard, ist alles möglich, und dann macht das Gleiche mit Bitcoin. Und du siehst, was enorme Kosten anfallen. Besonders bei Kleinbeträgen sind diese Transaktionskosten enorm. Wenn du über eine Börse gehst und die Mindesttransaktionssumme Kosten sind 50 Euro. Und das ganze System an sich, diese Instabilitäten. Viele haben ja immer gesagt, dass ja gerade die Leute in der dritten Welt, die keine Konten haben und keinen Zugang zu Banken haben, das nutzen werden. Ja, gerade die Leute haben nicht die Kohle, um 50 Euro für eine Transaktionsgebühr zu zahlen, geschweige denn einen Euro. Das macht von vorne bis hinten keinen Sinn. Ich glaube, die halten hier an einer Fantasie fest oder sind einfach der Gier erlegen. Ja? Wie in der Tulpomanie. Und die sehen was vielleicht gar nicht vorhanden ist. Ich kann mich täuschen, natürlich. vielleicht verändert man ja die Blockchain und es wird doch noch praktikabel und nutzbar für die breite Masse. Im Moment sehe ich es aber nicht. Nicht mal Dash Evolution oder ist gekommen, wie man es angekündigt hat. Auch Dash ist massiv eingebrochen, 97% seit dem Hoch, war bei 60 Dollar im Tief. Das sind enorme Abschläge, war im Hoch bei über 1.500 Dollar. Die Technologie kommt nicht voran. Die Akzeptanzstellen haben massiv abgenommen. Es nutzt keiner mehr, außer eben für diese Geschäftsbereiche, die ich eben erwähnt habe. Wo soll das hingehen? Und wenn es ein Erfolgsrezept oder Konzept gewesen wäre, dann wäre es durchgestartet, hätte PayPal verdrängt, hätte die Kreditkarte verdrängt. Und dann gäbe es heute nicht Apple Pay und ich glaube Google Pay heißt es, sondern dann gäbe es das heute. Es hätte sich am Markt von alleine durchgesetzt, wenn es gut gewesen wäre. Das hat es aber nicht. Und Bitcoin oder die Blockchain an sich hat versagt. Sie ist, wie gesagt, teuer. Und diese Kosten, die dort entstehen fürs Minen, die müssen umgeschlagen werden. Und das Ganze wurde früher kompensiert durch diese Kursanstiege. Und die sind jetzt nicht mehr da. Ich denke, jetzt wird es nicht mehr lange dauern, bis sich das Ganze als diesen Luftnummer rausstellen wird. Auch jetzt diese Sache mit Bitfinex und Tethercoin, das ist auch noch ein großes Problem, ob hier der Kurs künstlich nach oben getrieben wurde des Bitcoins in dieser Zeit über dieses Einsammeln von Geld über den Tether. Das ist noch etwas, wenn das platzen sollte, ich glaube, dann ist das Vertrauen völlig weg und dann sehen wir hier Notierungen, die sich, glaube ich, keiner von diesen Enthusiasten und Apologeten mehr hätte vorstellen können. Also ich glaube da nicht dran. Ich bleibe Gold und Silber. Spekulativ kann man sowas natürlich nutzen und als guter Spekulant erkennt man solche Chancen auch. Das haben wir genutzt, aber deswegen muss ich nicht an diese Story glauben, besonders wenn sie für mich von vorne bis hinten keinen Sinn macht. Ja, und das ist meine Einschätzung dazu.
Sagt Markus Blattstock vom Blattstock Research und Chefanalyst von goldsilbershop.de. Na, wir werden an diesem Thema mit Sicherheit nochmal dranbleiben. Es gab in den letzten Tagen veröffentlicht einen Artikel von Kenneth Rogoff und er hat sich auch mal wieder in dieser Thematik geäußert und hat darauf hingewiesen, es gäbe immer noch viele Apologeten, die davon ausgingen, dass die Marktkapitalisierung der Kryptowelt, Achtung, im Billionenbereich in ein paar Jahren angesiedelt ist. Ihr wisst, auf welchen Niveaus wir da momentan herumturnen, da wenn das so ist, Markus, ja, dann liegen wir ja mit unseren Aussagen völlig daneben. Rogoff allerdings sieht den Bitcoin eher bei 100 als bei 100.000 Dollar angesiedelt. Also ich meine, das ist auch eine klare Aussage. Markus, ich danke dir recht herzlich für heute.
Gerne.